Guten Morgen miteinander. Ich möchte mich bei ein paar von euch noch entschuldigen, dass ich gestern nicht kommen konnte. Ich habe ehrlich gesagt den Kopf voller Termine. Da steht es. Am Dienstag habe ich Sport, am Mittwoch Zahnarzttermin. Am Donnerstag, also ja, da hatte ich nichts. Und am Freitag habe ich ein Treffen mit der Romy. Also voll, von dem her konnte ich nicht kommen.
Wenn ich dich noch mal schnell darauf aufmerksam mache, was war letzte Woche genau? Hast du unser Treffen vergessen?
Habe ich das überhaupt eingetragen? Mal schauen. Oh Mann, das habe ich komplett vergessen. Es tut mir leid. Also nein.
Das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat. Irgendwie schade. Du schickst die ganze Zeit so Bildchen oder Videos auf WhatsApp oder Facebook. Aber sonst kommt nichts.
Das war keine Absicht. Ich habe letzte Woche noch einen Kurs und musste Überstunden schieben. Und nachher bin ich am Abend einfach platt und dann zappe ich halt durch Kanäle und schlafe vor dem Fernseher ein.
Die hast du bei mir noch vergessen.
Ah, darum fühle ich mich so blind. machen wir mal weiter mit dem Programm. Also, ich wollte mich auch noch ein paar von euch bedanken, dass sie mir im Umzug letzten Monat geholfen haben. Ich habe in diesen vielen Kisten komplett vergessen, mich persönlich zu bedanken. Darum an dieser Stelle nochmal danke.
Du könntest dich eigentlich auch wieder einmal bei mir melden. Wo bist du die ganze Zeit? Hast du so viel wichtiges Zeug zu tun?
Mama, es ist der falsche Zeitpunkt für Vorwürfe. Ist gut. Ich melde mich dann nächste Woche mal bei dir.
Ja, weißt, bei dir gibt es immer falsche Zeitpunkte. Dabei, du müsstest dich nicht einmal vorher anmelden. Du könntest ja einfach vorbeikommen. Ganz spontan. Ich bin ja fast immer da.
Ja, Mama, ich weiss, hock bitte wieder her. Ist gut. Danke. Also, das war jetzt gerade ein Durcheinander. Oh, das ist mein Erinnerungswecker. Ah, meine Lieblingsserie Faglia. Tschüss.
Hey, danke vielmals für das sehr beschäftigte Theaterstück, das wir jetzt gerade gesehen haben. Danke für die wunderbare Führung durch den Lobpreis, durch Moni, Rita und Diana. Danke, dass wir auch wenn wir nicht aktiv mitsingen können, doch mit hineingenommen werden mit diesen Liedern. Tiefe Texte, Texte, die uns wirklich aus dem Herz heraus sprechen können. Wir steigen ein mit einem Satz aus der Bibel, den wir hier auf der Folie drauf haben. Und das ist auch in euren Begleitheft zu dem Leben für meine Freunde drinnen, bei der Woche 3. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 16. Lasst euer Licht leuchten. Und ich fange schon mal an mit einer wunderschönen kleinen Zeichnung. Mit einem Leuchten von einer Glühbirne. Lasst euer Licht leuchten, heisst es hier, dass es strahlt und die Leute können sehen. Und das sind eure guten Taten. Und sie werden den Vater im Himmel preisen. Das Thema, das wir heute haben, heisst Leben für meine Freunde. Also ich verbreite die gute Nachricht, indem ich mich investiere. Ich verbreite die gute Nachricht, indem ich mich investiere. Investiere heißt, ich nehme etwas, ich spreche jetzt Hochdeutsch, ich nehme etwas und ich setze es an einen bestimmten Ort ein und dann lasse ich es los und ich erwarte, dass da jetzt ein Ertrag rauskommt. Beispiel, ein Landwirt, ein Bauer, der nimmt Saatgut und er investiert es. Er sät es aus auf die Erde und dann erwartet er, dass am Ende ein Ertrag kommt, nämlich Ernte, und dass er daraus genug hat, um seine Familie zu ernähren, dass er genug hat, um seine Kosten für die Arbeit zu begleichen und dass er immer noch genug hat, um am nächsten Jahr wieder zu investieren und zu säen. Mindestens das. Anderes Beispiel, ein Jugendlicher investiert in die Ausbildung für seine Berufslehre oder was er lernt. Er setzt etwas ein. Er investiert Zeit, er investiert Hirnzellen, er investiert Arbeitskraft und dann hat er eine Erwartung. Am Schluss habe ich dann eine Ausbildung und mit der kann ich hoffentlich eine Arbeitsstelle finden, um Lohn zu bekommen, um dann zu leben. Beispiel, ein anderes. Ein Ehepaar investiert gespartes Geld in einen Aktienfonds oder sie gründen eine Firma oder was immer. Sie nehmen also Geld und investieren das, setzen es irgendwo ein und erwarten, dass irgendwann bei gewisser Zeit auch ein Resultat da rauskommt. Sie investieren also. Ich habe hier eine blaue Figur gemalt und das Investieren mache ich einfach mal so. Sie investieren, sehen aus, setzen Arbeitskraft ein und erwarten schlussendlich einen Ertrag. Also das hier, was zurückkommt. Ich glaube, wir haben es verstanden und doch noch zwei, drei Beispiele, damit wir die Breite von diesem Thema sehen. Seine Frau, sie investiert sich in ihre kranke Mutter. Sie verbringt Zeit mit der Mutter. Sie betet für sie. Sie geht für sie einkaufen. Sie organisiert dies und jenes. Was ist der Ertrag, der daraus kommt? Dass diese Mutter merkt, ich habe eine Familie. Dass diese Mutter sich wertgeschätzt und nicht alleine weiß. Wir können das sogar jetzt so weitersetzen und sagen, diese Frau investiert in ihre Mutter. Ganz ein anderes Beispiel. Jemand nimmt seinen ganzen Mut zusammen und investiert diesen Mut in einen Glaubensschritt und sagt, ja, ich vertraue mein Leben Jesus Christus an. Das ist eine Investition. Und da, das ist ein Wagnis. Da lässt du viel los. Aber du erwartest auch, dass etwas zurückkommt, ein Ertrag. Und was ist das? Dass Gott seine Versprechen hält. Dass Gott seine Versprechen hält, indem er sagt, ich verspreche dir Sündenvergebung, ich verspreche dir Annahme, ich verspreche dir Liebe, ich verspreche dir, dass du Zuversicht für dein Leben bekommst. Investieren in einen Glaubensschritt heißt Vertrauen, dass Gott seine Versprechen hält. Unsere Gemeinde, wieder ein Beispiel, lebt davon, dass Menschen sich investieren. Dass du und du und du sich investieren in diese Gemeinde mit ihrer Zeit, sonst wärt ihr heute nicht hier, mit euren Gaben, mit Geld, mit Arbeit, Mitarbeit. Nehmen wir als Beispiel das Geld. Da ist das Investieren ja ganz nah. Wir wissen, wir investieren in Aktien oder was immer. Aber hier können wir auch sagen, wir investieren in eine Gemeinde. All das, was wir verdienen oder auf eine andere Art bekommen, das wissen wir ja eigentlich, das ist Gottes Versorgungsplan für uns. Und dann wissen wir auch, wenn das so ist, dass er uns damit versorgt, gehört das ja eigentlich gar nicht mir, sondern es gehört Gott. Und viele nehmen dann, wenn sie das schon gesehen haben, den zehnten Teil von dem, was reinkommt und investieren das wieder in Gottes Reich. Wir als Familie versuchen das auch und wir haben das Ziel, dass wir 7% von allem, was reinkommt, wieder in diese Gemeinde hier investieren, weil das unsere Glaubensfamilie ist. Und die 3 weiteren Prozent investieren wir in Menschen, die als Missionare unterwegs sind oder in Organisationen, die Dinge auf dieser Welt bewegen, die in unserem Sinne sind und in Gottes Sinn sind. Und was ist der Ertrag, wenn man so investiert, wenn man den Zehnten gibt? Ja, zum einen, dass eine Gemeinde, die so unterstützt wird, auch beweglich ist, damit wir uns bewegen können. Und zum anderen, und das ist auch ganz geheimnisvoll, Gott schenkt einen besonderen Segen, wenn wir bereit sind, diesen Teil auch wieder loszulassen von unserem Geld. Erst kürzlich hat mir wieder jemand gesagt, seit ich das mache, den Zehnten geben, hat es immer irgendwie gereicht. Das sind Beispiele. Und ich habe gesagt, investieren heißt also, ich nehme etwas und setze es an einen bestimmten Ort ein und erwarte einen Ertrag. Ich weiß, es sind jetzt sehr viele verschiedene Beispiele gewesen. Aber ihr merkt auch, wie breit das Thema ist. Auch wir als Gemeinde investieren im Moment in dieses Thema 42 Tage Leben für meine Freunde. Wir investieren unsere beste Zeit, die wir haben. Das ist der Sonntagmorgen. Da kommen die meisten Leute von unserer Gemeinde zusammen. Und wir finden das Thema so wichtig, dass wir 6 Sonntage und 6 Kleingruppenabende, auch 6 Schatzsucher-Treffen investieren. Und dass viele auch bereit sind, ich investiere 42 Tage in einen Bibelleseplan, in meine persönliche Zeit mit Gott. Vielleicht wollen einige sogar diese Verse lernen. Das sind ja 6 Verse, die in diesem Begleitheft drin sind. Das ist Investition. Und was dürfen wir erwarten? Dass unsere Überzeugung sich stärkt, dass Jesus das Beste ist, was einem Mensch passieren kann. Das wollen wir erfahren. Wir erwarten auch, dass jede und jeder von uns besser kennenlernt, was für einen Stil das man hat. Was für ein Evangelisationsstil. Und es ist spannend, miteinander über dieses Thema zu sprechen. Habt ihr diese Seite schon aufgeschlagen im Begleitheft, wo man so Kreuze machen kann und diesen Evangelisationsstil herausfinden kann? Macht das unbedingt. Und wenn ihr noch kein Heft habt, es hat noch, die liegen hinten auf. Wir werden auch sprachfähig, auch das dürfen wir erwarten. Wenn jemand kommt und fragt, was hast denn du für eine Hoffnung? Dann fehlen dir nicht mehr die Worte, wenn du jetzt aktiv dabei bist und diese 6 Sonntage wirklich auch stark miterlebst. Und wir dürfen erwarten auch, dass Gott selbst eingreift, dass er uns beschenkt mit seiner Gegenwart. Wie es heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. Investieren heißt also, es geht darum, nicht irgendetwas zu investieren, sondern sich selbst. Nicht irgend in etwas hinein, in ein Programm oder so zu investieren, sondern in Freunde. Und dann nicht einfach irgendetwas zu erwarten, sondern die gewaltige Freude, dass Menschen Gott kennenlernen. Es geht nicht darum, dass wir durch dieses Programm, Leben für meine Freunde, dann mehr Leute in der Gemeinde haben, dass wir das Geld von mehr Leuten bekommen können, solche Dinge, dass wir mehr Mitarbeiter haben. Nein, also wenn das passiert, ist ja schön. Aber das Ziel ist, die Freude im Himmel mitzufeiern, wenn jemand zurück zu Gott findet, der verloren war. Da gibt es eine Party im Himmel und da wollen wir mitfeiern. Also wir investieren in Freunde. Und da mache ich aus diesen Kügelchen hier nun definitiv noch Männchen. Weil das ist der Ort, wohin wir investieren. Nun, wie machen wir das? In andere Menschen investieren. Es braucht schon etwas, sich so zu investieren. Und da passt meine Bible Story ganz gut dazu. Es ist eine wahre Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ich weiß, dass sie wahr ist, weil sie in der Bibel steht. Sie steht in der Apostelgeschichte. Und sie handelt in Damaskus, einer Stadt damals. Dort war ein Mann, der war ein Nachfolger von Jesus. Und er hörte, wie Jesus zu ihm sprach und sagte, Hananias. Der Mann antwortete, hier bin ich. Was ist, Herr? Und Jesus sagte zu ihm, geh in die gerade Straße in Damaskus. Geh dorthin in das Haus von Judas und frage nach einem gewissen Saulus von Tarsus. Der betet nämlich. Und der hat eine Vision gesehen, dass ein Mann zu ihm kommt, namens Hananias, dass er ihm die Hände auflegt und dass er wieder sehen kann. Ananias bekommt Bammel. Ich kenne den Mann, ich habe von ihm gehört, wie viel Böses und Schlimmes er getan hat. Er geht hin in die Häuser und holt die gläubigen Leute raus und steckt sie ins Gefängnis. Und jetzt ist er mit hohepriesterlicher Vollmacht nach Damaskus gekommen, Herr, und er wird hier dasselbe machen. Aber Jesus ermutigt den Hananias und sagt ihm, geh nur, tu, was ich dir sage, denn ich habe den Saulus auserwählt. Er wird ein Werkzeug für mich sein, dass er von mir berichtet, vor Heiden, vor Königen und vor dem Volk Israel. Da geht der Hananias hin in dieses Haus und er legt dem Saulus die Hände auf und sagt zu ihm, Saulus, lieber Bruder, Jesus, der Herr, der, den du unterwegs gesehen hast, der hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. In dem Moment fiel es dem Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Und als nächstes ließ er sich taufen. Und dann aß er wieder etwas und kam zu Kräften. Das ist die Bible-Story von heute. Sie steht im größeren Zusammenhang in der Bekehrungsgeschichte, wo, wie man so sagt, der Saulus zum Paulus geworden ist. Es ist nur diese kleine Episode von einem Mann, den man sonst nicht kennt in der Bibel, von Hananias. Er kommt sonst nicht vor, ein Unbekannter. Und mir gefällt in dieser Geschichte, dass Jesus, der ja eigentlich diesen Saulus auf eine umwerfende Art vom Hocker geholt hat, ihn in seinem Wut gegen Christen richtig mal an den Karren gefahren ist. Und dieser Saulus liegt da am Boden, irgendwo auf der Straße nach Damaskus und hört die Stimme von Jesus und er erkennt, dass er einen Blödsinn gemacht hat, dass dieser Jesus ja tatsächlich auferstanden ist und lebt. Jesus hat eigentlich schon alles gemacht, um diesen Saulus umzudrehen, damit er sich kehren kann, umkehren kann und dass er ein Jünger von Jesus werden kann. Aber Jesus macht hier nicht selbst fertig. Jesus kommt nicht vom Himmel runter und berührt diesen Saulus wieder. Er kommt nicht vom Himmel und tauft ihn, sondern er investiert in eine Person, die man sonst nicht kennt, in diesen Hananias, der kommt und der führt die Gespräche. Der erklärt dem Saulus noch, was ihm fehlt, was er nicht erkannt hat vom Glauben. Der legt ihm die Hände auf, der betet für ihn, der tauft ihn, der führt diesen Saulus dann auch wieder in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Jesus setzt auf Hananias. Und das ist etwas, was auch heute gilt. Jesus kann wahnsinnig viel tun. Er könnte die ganze Welt überzeugen irgendwie. Aber er setzt auf dich und dich und dich und dich und dich und dich und mich. Wir können uns sagen, sorry, Jesus, du hast schon begonnen, mach du den Job fertig. Oder wir könnten es sagen, wie Hananias, hey, 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 dieses verlorene Schäfchen ist dann gar nicht so ungefährlich. Ich weiß nicht, was mir dann passiert, wenn der dann, oh, wenn ich mit dem spreche, der ist wie ein Wolf. Der könnte mich dann irgendwie vielleicht zersetzen, oder was? Oder wir denken, hey, ich bin persönlich einfach noch in so vielen Schwierigkeiten drin. Ich kann unmöglich mich jetzt in einen Menschen investieren, Jesus. Ich kann das jetzt nicht tun. Ich brauche zuerst viel, viel Hilfe für mich. Und da fällt mir die Geschichte von Naomi und Ruth ein. Ich habe die vor 3 Wochen erzählt. Die Naomi trauert, ist hoffnungslos, aber genau in dem bleibt sie Gott treu. Und die Ruth, die eigentlich eine Moabiterin ist, gar keine Jüdin, die einen anderen Glauben hatte, ist an dem Punkt, dass sie sagt, ich will auch deinen Glauben, Naomi. Hey, du bist nicht zu schwach, damit Jesus dich brauchen kann und dich in andere Menschen investieren möchte. Es gilt, Jesus braucht dich und mich, damit wir uns investieren in Beziehungen. Und zwar mit unserem ganz persönlichen Evangelisationsstil. So wie es Hananias gemacht hat, können es nicht viele. Hananias hatte offenbar auch eine prophetische Begabung, dass er solche direktes Reden von Jesus erfahren hat. Wir können alle üben und lernen, Jesus die Stimme zu hören, aber die prophetische Gabe teilt Gott nur einigen zu. Und die können die dann einsetzen. Andere sind anders begabt, haben einen anderen Evangelisationsstil. Und Jesus wird uns so einsetzen, wie wir sind. Und es kam gut heraus. Bei Hananias kam es super heraus. Ich höre immer wieder Geschichten, dass Gott in Jesus in einer Vision, in einem Traum Menschen begegnet, die weit weg von ihm sind. Und dann offenbart er sich ihnen. Und die Menschen werden aber dann in dieser Vision immer wieder daran erinnert, geh zu der oder der Person, das sind Jünger von Jesus, das sind Christen, die kennen sich aus mit der Bibel, geh zu ihnen und sie werden dir weiterhelfen. Das geschieht immer wieder. Nun, was haben wir zu geben? Lass mich in ein paar Minuten noch weitergehen und nicht nur, dass wir uns investieren sollen, sondern auch, wie wir uns investieren können. Jetzt ist die Sündenvergebung heruntergefallen, die ist noch eben wichtig. Danke vielmals, ja. Und die Annahme und die Liebe und die Zuversicht, genau, das ist das salzige Evangelium. Jetzt, wir können Gottes Liebe zum Ziel bringen. Lasst mich zwei, drei Dinge sagen über die Liebe Gottes. Ich habe da ein paar Aha-Erlebnisse gehabt. Zum Ersten habe ich erfahren, und das wissen wir ja alle schon von Kind auf, Gott ist die Liebe. Nun, aber was heißt das? Es heißt, und wir wissen das, Gott ist heilig, Gott ist herrlich, Gott ist gerecht, Gott ist wunderbar, Gott ist zornig, Gott ist geduldig. Das sind Eigenschaften Gottes, so ist er. Aber Gott ist nicht nur lieb. Er ist nicht nur der lieb Gott. Er ist Liebe in Person. Das ist die Eigenschaft, die sein tiefstes Wesen beschreibt. Gott ist Liebe in Person. Und aus dieser Eigenschaft kommen all die anderen heraus. Auch der Zorn und die Gerechtigkeit haben mit der Liebe Gottes zu tun. Liebe ist Gottes ureigenstes Wesen. Und weil das so ist, das wissen wir auch, Liebe, die drängt immer raus, die kann nicht bei sich bleiben, sonst wäre es einfach selbst verliebt. Nein, bei Gott ist es so, er ist einer und doch drei. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind Gott. Und das ist eine unglaubliche, verrückte Liebe, die Gott Vater zum Sohn hat, die der Sohn zum Heiligen Geist hat, die der Heilige Geist zum Vater hat und umgekehrt. Das ist Liebe. Und die Liebe Gottes, die drängt noch weiter raus. Die drängt noch weiter raus. Er hat diese Welt erschaffen. Er hat uns Menschen erschaffen als sein Ebenbild, damit er Gemeinschaft haben kann. Du und ich, wir existieren, weil Gott Liebe ist. Gott kann nicht anders. Er will lieben. Er will lieben und so tut er es. Und dann wissen wir auch, dass da viel Schlimmes passiert ist. Wir Menschen haben diese Liebe nicht mehr erwidert. Und wir leben in dieser Trennung zu Gott von Natur aus. Aber Gott selbst hat alles gegeben, um in seiner Liebe das wieder zu erreichen. Und er kommt zu uns in Jesus Christus. Und dann kommt noch etwas, aber jetzt wollen wir eine Bibelstelle lesen, die dazu passt. Sie steht in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, von Vers 8 an. Und hier steht, Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Das ist das hier. Er hat seinen einzigen Sohn gesandt, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. weiter. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Zuerst. Und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und noch weiter. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. 1. Johannes 4, 8-12. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns, der ja Liebe ist, und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung, wann? Wenn wir einander lieben. Das war ein Aha-Erlebnis für mich. Versteht ihr, was ich meine? Also wir haben hier diese unbändige Liebe Gottes zu uns Menschen. Und er beschenkt uns mit dieser Liebe. Wir dürfen die annehmen in dem Glauben an Jesus Christus. Aber dann ist die Liebe nicht fertig. Sie ist noch nicht am Ziel, wenn sie in deinem Herzen ausgeschüttet ist. Da ist die Liebe noch nicht am Ende, sondern sie wird erst vollendet, wenn sie durch uns zu anderen Menschen geht. Investieren. Im Migrolina bekommt man solche wunderbaren kleinen Pralines. Gott hat für dich eine viel, viel größere Praline-Schachtel bereit. Es sind nicht nur 20 Mini-Pralinen. Er hat die Praline der Sündenvergebung. Er gibt dir Annahme, wirklich Annahme, die tief hineingeht, bedingungslos angenommen, ohne dass du etwas leisten musst dafür. Du darfst es im Glauben annehmen. Er schenkt dir Liebe, eine verrückte Liebe, die bereit ist, bis auf den letzten Blutstropfen dich zu lieben, sich hinzugeben für dich. Das ist Investition pur. Und er schenkt dir Zuversicht, neuen Mut, Gewissheit, dass du bei ihm angenommen bist. Du bist gewollt. Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Das sind die Pralinen, die Gott dir schenkt. Und das ist doch wunderbar, wenn man sich das so ansieht und die Nase reinsteckt. Am liebsten würde ich gleich mitessen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich noch sprechen will. Wir wollen und können das doch nicht für uns behalten. Versteht ihr? Die Liebe Gottes zu uns, die drängt weiter, weil das ist das Wesen der Liebe. Wir können das nicht bei uns behalten. Lasst uns unser Licht leuchten, damit die Menschen unsere guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Ich stelle diese Pralinen hinten hin, irgendwo. Und es hat noch eine zweite Schachtel. Es hat 40 Stück drin und wir sind heute nicht 40 hier drin. Es reicht für alle. Freut euch. Ihr dürft es für euch nehmen, auch als Erinnerung. Hey, Gott hat alles investiert in mich durch seine Liebe. Wie kann ich das einfach für mich behalten? Ich hänge noch einen Gedanken an. Begegne anderen salzig. Wir haben wertvolle Unterlagen, wo wir das alles vertiefen können. Wir können investieren in andere. Es hat zum Beispiel in der Bibel-App, also bei dem Bibelleseplan, von dem wir schon gehört haben, hat es auch eine Aussage drin. Überleg dir heute, womit du jemanden von deinen VIPs, von deinen Freunden, eine Freude machen könntest. Einfach eine Freude. Es war jemand von unserer Gemeinde, der hat das gelesen und hat gesagt, jetzt habe ich das gerade am Vortag gemacht. Der hat sich nämlich, vielleicht eine Idee zum Nachahmen, hat sich für alle seine Arbeitskollegen eine Gesichtsmaske gekauft mit dessen Lieblingsfußballclub-Logo. Er hat sich überlegt, ja, wer ist jetzt in Nürnberg und wer ist was und was? Und er hat es dann denen geschenkt. Und am nächsten Tag hat er gelesen, ja, genau das wollen wir tun. Investieren in andere Leute. Es gibt 4 Dinge, die wir investieren können. Wir können Zeit investieren. Das wäre eine Uhr. Wir können einfach handeln, unsere Taten investieren. Was können wir noch investieren? Natürlich Materielles. Wir können Geld investieren, Geschenke. Und schließlich können wir investieren, indem wir beten. Es ist eine Ermutigung. Lebe salzig. So war das, genau. Begegne anderen salzig. Das taucht dann, dass wir in unseren Gebeten für unsere Freunde einstehen. Die Ermutigung ist da und ich spreche sie wieder aus. Versuch doch, wenn es geht, jeden Tag eine Minute an drei Personen zu denken und für sie zu beten, die Jesus dir aufs Herz legt. Begegne anderen salzig. Da kommt mir aber auch unser Gemeindeweekend vor anderthalb Jahren in den Sinn. Salz war unser Thema. Und wir haben eine Bibelstelle miteinander angeschaut. Das war Kolosser 4, Vers 5 bis 6. Und hier steht, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. In einigen Übersetzungen heißt es auch hier, klug unter den Menschen, die keine Christen sind, redet freundlich und klar. Genau hier steht, eure Rede sei mit Salz gewürzt. So in dem Wortklang, den wir haben. Hey, dieses Salzig, ich habe da auch noch ein Blatt mitgenommen, hat zu tun mit spürbarem, ja, das wird jetzt schief hängen, mit einem spürbaren Glauben. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. Also lasst den Glauben spürbar sein. Es hat auch mit ansteckend Leben zu tun, denn mach aus jeder Gelegenheit das Beste. Sei präsent. Es hat damit zu tun, liebevoll zu sein. Redet freundlich mit ihnen. Und auch klar, denn Liebe ist mit Wahrheit gekoppelt. Und es soll zielführend sein. Wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Das sind ein paar Impulse, die ich heute jetzt noch so mitgebe. Also mein Fazit von dieser Predigt ist, nutzt die Gelegenheit. Macht den Evangelisationsstiltest, damit ihr herausfindet, wie ihr selbst unterwegs seid. Nehmt das Handout mit, wo auch dieses Flipchart-Bild schon drauf ist. Also ihr habt alle Angaben, die auf dem Flipchart sind, drauf. Das kann man auch in unserem Podcast herunterladen auf der Webseite. Nutze auch den Bibelleseplan. Er wurde heute mehrmals erwähnt. Es muss nicht sein, dass man den in 42 Tagen durchrattert, denn wir machen die ganze Kampagne ja über 3-4 Monate. Ich selbst für mich lese ihn sehr dosiert. Ich bin noch nicht so weit wie Moni, so viel ich weiß. Aber immer wieder genieße ich es, dort mitzulesen. Man kann ihn ja auch auf der Bibel-App herunterladen. Dann suche Gelegenheiten, diese Themen zu vertiefen. Es gibt ja unsere Kleingruppen, die damit arbeiten. Es gibt auch die Kleingruppe im BZ, im Begegnungszentrum, auch am nächsten Donnerstag wieder. Hier wird dieses Thema vertieft. Also jetzt nicht von heute wird es sein, sondern das mit dem Evangelisationsstil wird am nächsten Donnerstag hier besprochen. Es seid herzlich eingeladen, hier dabei zu sein. Und das Letzte ist, erzähle Geschichten. Erzähle deine Geschichte, wie du Gott kennengelernt hast. Wir haben hier Geschichte mit Gott. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um andere zu inspirieren mit der Geschichte, wie Gott dich berührt hat. Überleg dir, gibt es jemand, der sich in dein Leben investiert hat und du dann irgendwann gemerkt hast, das will ich auch glauben? Die meisten Menschen kommen zum Glauben an Jesus, indem sich jemand oder mehrere Leute in sie investiert haben. Bei mir war es meine Mutter. Wer war es bei dir? Meine Söhne winken mir zu. Let's pray. Wir werden jetzt auch wieder ein Lied singen. Aber lass mich kurz beten, damit Jesus in uns dieses Licht entfalten kann und wir zum Leuchten dran sind. Jesus, du sagst es so, lasst euer Licht leuchten unter den Menschen, damit die Leute eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist nicht etwas Unmögliches, das du von uns möchtest. sondern das ist etwas, was du uns zusprichst, weil du in deinen Jüngern, in deinen Nachfolgern ja bereits präsent bist, du, das Licht der Welt. Du möchtest durch uns leuchten. Das ist möglich, weil du uns schon geliebt hast, du hast uns beschenkt mit einem wunderbaren, guten Nachricht-Evangelium, das das Leben verändert. Wir leben in Vergebung, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Wir haben eine Zuversicht durch dich, Jesus. Es ist deswegen nicht unmöglich, weil du uns alles schon gegeben hast. Aber heute klopfst du an, wie damals bei Hananias, und möchtest du uns aus unserer Bequemlichkeit herausholen oder aus unserer Ängstlichkeit herausholen, aus unserer Menschenfurcht herausholen, aus unserer Gleichgültigkeit herausholen, aus unseren Schuldgefühlen herausholen, was auch immer da ist, was uns hindert, und sagen, hey, geh dorthin oder dorthin und sprich mit der Person in meinem Namen. Und da bitte ich dich um Mut und um ganz gute, tolle Erfahrungen, die wir heute oder in den nächsten Wochen machen dürfen. Mit dir. Segne uns und setze uns zum Segen für dich. Amen.